Deutschlandfunk, der Tag.
Just complete and utter devastation. I've been in a lot of these fires, a lot. It's not a numeric, it's just a feeling, sense of loss.
Alles zerstört. Er habe schon viele Feuer gesehen, aber das sei noch mal was anderes. Man könne es nicht in Zahlen ausdrücken. Er habe ein großes Gefühl von Verlust. Gavin Newsom, Gouverneur von Kalifornien, sagt das in einem Fernsehinterview, während er in L.A. in einem Brandgebiet steht. Im Hintergrund zündeln noch die letzten Flammen. Ein Jahrhundertfeuer, aber taugt diese Kategorie Jahrhundert noch etwas im Angesicht des Klimawandels? Über die Lage in der zweitgrößten US-Metropole sprechen wir gleich. Und wir sprechen darüber, ob in Deutschland zu viel krank gefeiert wird. Mit der Betonung eigentlich auf Feiern. Machen zu viele Arbeitnehmer in Deutschland einfach blau? Und müssen deswegen die Daumenschrauben angezogen werden. Zum Beispiel, indem man Karenztage einführt. Darüber wird seit Tagen diskutiert. Schauen wir genauer drauf. In der Tag im Deutschlandfunk an diesem Donnerstag, den 9. Januar 2025. Ich bin Philipp May. Hi.
Everyone else's house in the neighborhood is gone. Judith Collis, your house is gone. Alice, your house is gone. I'm so sorry, guys.
Alle Häuser in der Nachbarschaft seien weg, sagt dieser Bewohner, der die Verheerung des Feuers fürs Fernsehen filmt. Judy, dein Haus ist weg. Alice, dein Haus ist weg. Es tut mir so leid. Es sind apokalyptische Szenen in Los Angeles. Mittlerweile 6 verschiedene Brände wüten im Großraum L.A., angefacht von teilweise orkanartigen Böen, die erst im Laufe dieses Abends nachlassen sollen. Höchste Katastrophenwarnung gilt auf jeden Fall noch bis Freitagabend. Schon jetzt hat das Feuer eine Fläche von 20.000 Fußballfeldern verwüstet und 2.000 Gebäude zerstört. 5 Todesopfer sind bisher offiziell registriert, doch die Behörden rechnen noch mit weiteren Toten. Unser Korrespondent in Los Angeles, Reinhard Spiegelauer, hat fast 24 Stunden durchgearbeitet und tankt gerade etwas Schlaf nach und hat deswegen für den frühen Nachmittag, an dem wir das Gespräch aufzeichnen, an seine Vorgängerin übergeben, Katharina Wilhelm, die bis Sommer aus Los Angeles berichtet hat und jetzt von Frankfurt aus die Berichterstattung koordiniert. Katharina, die Stadt war die letzten Jahre deine Heimat. Kannst du uns das Ausmaß beschreiben dieser Brände um und mittlerweile muss man ja auch sagen in Los Angeles?
Ja, also ich muss sagen, ich glaube L.A., so wie wir es kannten, das gibt's einfach nicht mehr nach diesen Bränden. Das hört sich sehr hart an, aber das ist mein Eindruck, nachdem ich jetzt Fotos, Videos nicht nur aus den Agenturen, aus den Nachrichten gesehen habe, sondern auch das, was mir Freunde und Bekannte geschickt haben. Das sind wirklich weite Teile dieser Stadt, sind offenbar schon abgebrannt. Viele kennen ja vielleicht diesen legendären Highway PCH am Pazifik entlang. Das kennt man aus ganz, ganz vielen Filmen, wenn man
Pacific
selbst noch
Coast
nicht,
Highway.
Genau, wenn man noch nicht da gewesen ist. Und da sind ganz viele Gebäude abgebrannt und muss man auch davon ausgehen, ob die wieder so aufgebaut werden. Da mache ich auch mal ein großes Fragezeichen dran. Und auch Hollywood Hills, alles brennt. Es sind wirklich dramatische Szenen. Ja, und ich muss sagen, also ich bin ziemlich erschüttert, wie ich das jetzt so sehe, weil ich war zwar 5 Jahre da und habe einige Waldbrände erlebt, aber in dieser Form habe ich sowas noch nie gesehen.
Hollywood Hills, das ist da, wo die ikonischen Buchstaben aufgebaut sind, ne?
Ganz genau. Und vor allem guckt man auch von dort nach Hollywood. Also es ist auch in der Nähe vom Hollywood Walk of Fame, also mit diesen Sternen, auf denen eben die Namen der vielen Prominenten sind, die Fuß- und Handabdrücke, also alles das, was man auch schon mal irgendwo wahrscheinlich gesehen hat aus Hollywood.
Wie kämpfen die Menschen jetzt gegen das Feuer?
Naja, die Feuerwehren, die tun natürlich ihren Job. Es sind ja mittlerweile über 7.000 im Einsatz. Die sind auch zusammengezogen worden aus vielen verschiedenen Bundesstaaten und kämpfen dann natürlich Tag und Nacht. Man muss sagen, in Kalifornien ist man eigentlich wahnsinnig professionell vorbereitet. Die stecken wirklich viele Millionen, teilweise sogar Milliarden in die Feuerbekämpfung, weil es eben ein Dauerthema ist. Man weiß, im Herbst, im Winter kommen eben diese Feuer. Man ist mit modernster Technologie ausgestattet, KI mittlerweile, also künstliche Intelligenz unterstützt da auch. Aber im Moment haben wir eine Lage mit diesen heftigen Winden, Santa Ana-Winde, und es ist sehr trocken und da kann dann auch manchmal die Feuerwehr nicht sofort löschen und ja das Beste ausrichten.
Wie erklärt man sich denn dieses Ausmaß?
Naja, das ist eben wirklich der, in einem amerikanischen Film würde man sagen, the perfect storm, also das, ja, die perfekte Rezeptur für eine Katastrophe. Also es kommen eben diese heißen und schnellen Santa Ana-Winde, die Funken anfachen, die entstehen können, manchmal menschgemacht. Es können Strommasten sein, die zum Beispiel abknicken, während eben es so stürmt. Und die fachen dann dieses Feuer extrem an und machen es den Rettungskräften sehr, sehr schwer, tatsächlich das Wasser ordentlich zu platzieren. Also teilweise können die Hubschrauber oder Flugzeuge gar nicht erst abheben oder sie haben dann Schwierigkeiten eben zu löschen. Am Boden ist es auch sehr, sehr schwierig. Und dazu kommt, dass wir jetzt auch im Dezember, im November eher wieder ein sehr trockenes Wetter haben. Also wir hatten Vegetation, die ist extrem abgetrocknet, Palmenwedel, natürlich auch Gräser, Sträucher sind extrem trocken und die brennen dann natürlich schnell.
Okay, es wird jetzt aber deswegen nicht über Klimawandel nochmal verstärkt diskutiert. Das hat einfach keinen Raum.
Das würde ich so nicht sagen. Das kommt oft in zweiter Linie. Denn auf der einen Seite muss man sagen, Brände, Feuer, das ist einerseits natürlich, aber dass es dann so heftig ist, das hat einerseits auch mit dem Klimawandel zu tun, weil wir verstärkt extremere Bedingungen, also Stichwort Dürre, erleben in den letzten Jahren. Es hat aber auch damit zu tun, dass der Mensch sich sehr breit gemacht hat in Kalifornien. Der lebt natürlich dort, wo es schön ist, teilweise in der Einöde oder teilweise drumherum ist dann eben auch viel nichts. Aber das macht es eben dann teilweise nochmal schwieriger, diese Brände zu löschen. Also da kommen viele Faktoren zusammen.
Okay. Und da, wo es schön ist, sind meistens auch viele reiche Leute, viele Prominente sind betroffen, ihre Luxusvillen. Die können es sich aber noch am ehesten leisten, auch wenn es jetzt natürlich immer furchtbar ist, den Besitz zu verlieren. Was ist mit den in Anführungsstrichen normalen Menschen?
Ja, die haben natürlich viel größere Schwierigkeiten und das hat vor allem mit den Versicherungen zu tun. Also die große Frage, die sich jetzt stellen wird, ist, wie viele Versicherer können jetzt überhaupt noch zahlen? Also das werden gigantische Summen sein, die jetzt verloren gehen und die eigentlich rückerstattet werden müssen. Und die zweite Frage ist, wer kann sich den Wiederaufbau leisten? Mhm. Das haben wir in der Vergangenheit immer wieder erlebt, dass die Menschen vielleicht ja einige hunderttausend Dollar von den Versicherungen bekommen haben, aber sich damit eine neue Bleibe auf genau dem gleichen Grundstück nicht leisten können. Entweder, weil die Grundstückspreise insgesamt ja auch gestiegen sind und da werden ganz neue Zahlen angesetzt, die können sich gar nicht mehr leisten, auf ihrem eigenen Grundstück wieder zu bauen. Das ist verrückt, aber es ist tatsächlich so. Und andererseits gibt es Versicherer, die auch nicht mehr bereit sind, in Kalifornien Menschen Brandschutz zu versichern. Also die sagen, das ist uns zu heikel, auch wegen des Klimawandels. Das haben sie ganz deutlich schon gesagt. Und haben gesagt, wir gehen raus aus Kalifornien. Und es gibt wirklich eine ganze Reihe von Versicherern, die diesen Bundesstaat mehr oder weniger aufgegeben haben.
Man neigt ja immer dazu, die Resilienz der Amerikaner zu unterschätzen. Dennoch, wird sich die Stadt davon schnell wieder erholen?
Also die Amerikaner sind wahnsinnig gut darin, für ein Comeback zu sorgen. Und man muss auch sagen, die Amerikaner sind wahnsinnig hilfsbereit und legen dann in diesen Krisenzeiten auch wirklich alles beiseite und sind wahnsinnig füreinander da. Ich glaube schon, dass LA es auch schafft, aus dieser wirklich tragischen Situation herauszukommen. Aber man muss trotzdem nochmal sagen, es gibt Menschen, Normalverdiener, Normalbürger, die wahrscheinlich LA verlassen müssen und die es nicht schaffen, dort wieder Fuß zu fassen wegen eben diesen Feuern.
Okay, jetzt wäre ja, was du ja auch schon gesagt hast, der Mensch hat sich gerade in Kalifornien sehr weit ausgebreitet, dort wo es schön ist, dort wo aber eben auch Waldbrandgebiete sind. Gibt es da jetzt ein Umdenken?
Ja, also die Frage ist immer, wo man sich es überhaupt noch leisten kann, in Kalifornien hinzuziehen. Das ist eine große Frage, die Menschen schon seit vielen Jahren umtreibt. Aber auch die Frage, wo kann man überhaupt noch bauen? Ja, und die beschäftigt schon auch Behörden und viele weitere. Und die Lösung ist tatsächlich für viele Menschen, die ich getroffen habe, in der Vergangenheit auch wirklich rauszuziehen. Also wegen des Klimawandels auch rauszuziehen. Die ziehen dann lieber nach Colorado oder North Carolina oder ähnliches, weil sie sagen, es ist dort etwas besser für uns. Nicht nur wegen den Feuern, aber es gibt ja auch noch sowas wie Erdbeben und andere Unannehmlichkeiten in Kalifornien, die das Leben nicht einfacher machen. Aber in erster Linie sind es dort eben auch die Kosten.
Katharina, über eine Person müssen wir noch sprechen, über die man eigentlich immer spricht in diesen Tagen, wenn man über Amerika spricht. In anderthalb Wochen übernimmt Donald Trump das Ruder, in Feindschaft verbunden mit dem demokratischen Kalifornien und dem Gouverneur Gavin Newsom im Speziellen. Die beiden hatten schon einen harten Disput ausgetragen wegen Brandschutzmaßnahmen, als Trump noch das erste Mal Präsident war. Dieses Mal?
Ja, das wird genauso weitergehen und er hat es ja auch schon gesagt. Donald Trump hat ja schon gesagt, Gavin Newsom müsse jetzt zurücktreten und er hätte total versagt. Es geht ja im Klein-Klein vor allem um die Frage, wie gut der Bundesstaat Kalifornien mit tatsächlich der Brandbekämpfung umgeht, beziehungsweise ob die halt genug im Vorfeld roden, also genug Bäume auch fällen, damit es gar nicht zu so großen Feuern kommt. Dabei muss man sagen, ist ja, der Bundesstaat Kalifornien hat einiges an Fläche, die ihm gehören, aber einiges ist auch tatsächlich Federal Land, also gehört im Prinzip der Bundesregierung. Da gibt es immer einen Disput. Das Problem ist wirklich, das wird jetzt politisch aufgeladen, wo es eigentlich gar nicht hingehört. Es geht jetzt eigentlich darum, den Menschen zu helfen, den Menschen in ihrer Not zu helfen. Und dass das jetzt schon wieder missbraucht wird für politische Machtkämpfe, muss ich ehrlicherweise sagen, finde ich hochproblematisch. Aber andererseits auch nicht sehr überraschend.
Die Diskussion läuft jetzt schon seit Monaten. Der hohe Krankenstand in Deutschland. Die Arbeitgeber beklagen, die Kosten sind enorm. Fast 77 Milliarden Euro Lohnfortzahlung im Jahr 2023. Und die Arbeitskräfte fehlen natürlich in Zeiten von Fachkräftemangel. Dahinter steht auch die Frage, ob hier in Deutschland möglicherweise auch mehr blau gemacht wird als in anderen Ländern. Schlicht, weil es leichter ist. Jetzt hat der Chef des Versicherungskonzerns Allianz, Oliver Bethe, wieder eine alte Idee ins Spiel gebracht, die Einführung von sogenannten Karenztagen. Wer einen Tag krank fehlt beispielsweise, bekommt keinen Lohn. Erst ab dem zweiten Tag zahlt der Arbeitgeber. Die Aufregung ist groß. Absagen gab es auch schon von noch SPD-Arbeitsminister Hubertus Heil beispielsweise oder Gesundheitsminister Karl Lauterbach, aber auch von CDU-Sozialpolitiker Karl-Josef Laumann, Gesundheitsminister in Nordrhein-Westfalen. Und natürlich auch von Gewerkschaftschefin Jasmin Fahimi, heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk.
Die strukturellen Probleme müssen angepackt werden. Die Lohnkosten sind nicht das Problem und auch nicht die Krankheitstage. Und das sollte eigentlich auch der Chef der größten Versicherung in Deutschland, der Allianzversicherung, besser wissen.
Also die DGB-Vorsitzende Jasmin Fahimi heute Morgen bei uns im Deutschlandfunk. Reden wir drüber mit unserer Expertin für Sozialpolitik aus der Wirtschaftsredaktion, die jetzt zugeschaltet ist, Birgit Becker. Hallo Birgit.
Ja, hallo.
Karenztage ist keine neue Idee, habe ich schon gesagt. Wann wurde denn das erste Mal darüber schon gestritten?
Also wenn ich jetzt zurückgucke, in den 50ern wurde die Lohnfortzahlung ja erstreikt von der IG Metall. In der DDR gab es übrigens auch ein Lohnfortzahlungssystem und seit den 70ern gibt es im Westen keine Karenztage mehr, also keine Tage, an denen es keinen Lohn für Kranke gibt. Und seitdem ist das auch umstritten. Großes Thema war es dann Ende der 80er. 96 wurden dann tatsächlich Karenztage unter einer CDU-geführten Regierung wieder eingeführt, 2 Jahre von der rot-grünen Regierung wieder einkassiert. Und wenn man die Diskussion jetzt verfolgt, man könnte sich auch in eine Zeitmaschine setzen, also 30 und mehr Jahre zurück. Sogleich sind die Argumente, es geht immer um Kosten, es geht um den Vorwurf der Blaumacherei, um angeblich zu faule Deutsche im internationalen Vergleich, alles sehr ähnlich. Und auch die Argumente derjenigen, die gegen Karenztage sind.
Okay, jetzt ging es den deutschen Unternehmen aber eben auch lange gut, deswegen war jetzt möglicherweise auch so lange Ruhe. Aber die Zeiten sind eben rauer, Arbeitskräfte fehlen und die Idee hat wieder Konjunktur. Bevor wir darauf zu sprechen kommen, bleiben wir noch einmal bei der Diagnose. Du hast schon gesagt, angeblich ist es also kein Fakt, dass die Zahl der Krankmeldungen zugenommen hat im Vergleich zu früher.
Doch Fakt ist, es gab vor allem 2023 einen ganz starken Anstieg. Und das hat aber wohl damit zu tun, dass ab 2022 die elektronische Krankschreibung eingeführt wurde. Das heißt, diese 3 Krankschreibungszettel, der sogenannte gelbe Schein, das gab es nicht mehr. Einer von diesen 3 Zetteln musste ja bis dahin immer an die Krankenkasse geschickt werden. Und jetzt ist das anders. Jetzt erfahren die Krankenkassen automatisch von einer Krankschreibung. Jetzt geht man davon aus, für mich selber gilt das auch, dass sehr viele Erkrankte diesen Zettel vorher nie an die Krankenkasse geschickt haben. Mhm. An ihren Arbeitgeber ja, aber eben nicht an die Krankenkasse. Sodass es mit dieser Umstellung eben zu einem starken statistischen Anstieg kommt. In Wirklichkeit waren aber wahrscheinlich vorher nur die Zahlen zu niedrig. Jetzt gucken wir aufs vergangene Jahr. Da gibt es vor allem die 9-Monats-Statistiken der Krankenkassen. Nach denen, wenn wir jetzt auf die Techniker-Krankenkasse gucken, gibt es auch von 2023 auf 2024 einen Anstieg, aber gar keinen riesengroßen. Das geht von knapp 14 durchschnittlichen Krankheitstagen auf gut 14. Wenn das Jahr komplett ist, könnten wir auf 15 Krankheitstage im Jahr kommen. Das ist hoch, aber kein explosiver Anstieg.
Okay, das wäre dann jetzt aber vor allem natürlich der Vergleich Deutschlands mit sich selbst, wo man jetzt wirklich auf die Idee kommen kann, das ist okay, alles nur Statistik. Und doch gibt es ja auf der anderen Seite auch Berichte, wie den beispielsweise von Mercedes-Chef Ola Källenius, Süddeutsche Zeitung-Interview, ich glaube irgendwann Mitte Dezember war das. Da hat er beschrieben, dass in den deutschen Mercedes-Werken der Krankenstand teilweise doppelt so hoch sei wie im Ausland. Obwohl, so sagt er es zumindest, die Bedingungen und die Gesundheitsleistungen überall gleich seien. Er sagt, in Deutschland melden sich die Menschen einfach schneller krank, eben weil es so leicht sei. Ist da was dran?
Ja, das steht jetzt so im Raum. Ne? Mhm. Interessant auch deshalb, weil Unternehmen eigentlich sonst gar nicht so gerne sagen, wie hoch ihr Krankenstand ist oder auch gar nicht gerne sagen, dass sie einen hohen Krankenstand haben. Das gilt nämlich eigentlich als peinlich, weil es auch aussagt, dass irgendwas nicht gut läuft im Unternehmen, beim Arbeitsschutz, beim Betriebsklima. Da war ja Tesla in Brandenburg zuvor eine Ausnahme. Da wurde ja ganz unverhohlen geklagt, dass man mehr als 17 Krankheitstage pro Beschäftigten hat. Und das hat die IG Metall dann auch prompt gekontert mit Hinweisen auf Umfragen, nach denen Tesla-Beschäftigte eben auch sehr stark klagen über schlechtes Klima und über krankmachende Arbeit. Also man weiß eigentlich nicht, wie genau das in einzelnen Unternehmen ist, weil die das auch nicht sagen. Wenn man jetzt sagt, es ist leicht geworden, sich in Deutschland krank zu melden. Also was von Ärzten ja bestätigt wird, ist, dass es psychologisch im Zuge der Corona-Pandemie ein Umdenken gibt, dass man das eben nicht mehr als heldenhaft empfindet, verschnupft und krank ins Büro zu kommen. Da gibt es schon so ein Umdenken in der Richtung, dass es eben nicht mehr schick ist, nicht mehr heldenhaft, sondern einfach gefährlich für die anderen Beschäftigten. Das könnte so ein Punkt sein, aber ob das jetzt was damit zu tun hat, dass es in Deutschland leichter ist, sich krank zu melden, naja, steht so im Raum, ist eine Hypothese mehr nicht.
Ja, okay. Dann sprechen wir über Karenztage, also Gehaltsvorzahlung erst ab dem zweiten Tag beispielsweise. Welche Auswirkungen hätte das?
Das ist natürlich sehr hypothetisch.
Ja, ich weiß.
Ein paar wenige Studien drüber, die sprechen nicht unbedingt dafür, dass es zu so einem entscheidenden Unterschied kommt. Experten des ZEW, des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung, gehen davon aus, dass die Zahl der Kurzzeiterkrankungen tatsächlich sinken könnte. Eine Studie aus Skandinavien kommt aber zum Ergebnis, dass Beschäftigte sich dann länger, also in einem Stück krank schreiben lassen, um diesen Karenztag zu vermeiden. Also man weiß das nicht wirklich.
Okay. Also Erfahrungsberichte aus anderen Ländern, die würden da jetzt auch nicht weiterhelfen dann an dieser Stelle.
Das ist sehr schwer vergleichbar, weil die Versicherungssysteme so unterschiedlich sind. Auch die Berechnungsmodelle für Krankschreibung. Mal wird das Arbeitsvolumen genommen, mal sind es die reinen Fehltage. Mal ist es rechnerisch die Stundenzahl, die pro Arbeitswoche verloren geht. Also der Vergleich ist sehr schwierig. Was man zugestehen muss oder was man sagen muss, ist, dass die Regelung in Deutschland sehr großzügig ist. So wie bei uns ohne Karenztage handhaben das auch Österreich, die Schweiz, Norwegen, Belgien, Frankreich, Italien, Schweden, Portugal. Die haben Karenztage, aber wie gesagt, mit der Vergleichbarkeit ist das sehr schwierig. Wenn wir Schweden nehmen zum Beispiel, mit Karenztag, auch mit geringerer Lohnfortzahlung als bei uns, so weit liegen wir da gar nicht auseinander.
Okay. Was ich mich frage, ist das Ganze eigentlich sozial gerecht? Weil, würde ja heißen beispielsweise, wenn man sich vor einer Krankmeldung fragen muss, kann ich mir das leisten, dann könnte ich mir vorstellen, entscheidet so ein bisschen der Gehaltszettel, ob ich mich krank melde oder nicht.
Ja, das ist ein ganz handfester Punkt. Also gerecht oder gerechtfertigt in einem Sozialstaat ist das mal einfach ganz klar und eindeutig, dass kranke Menschen nicht finanziell leiden sollen. Und das ohne Wenn und Aber, wenn sie krank sind vom ersten Tag an. Und wie du sagst, natürlich wäre das so, dass ein Karenztag für Kranke besonders folgenreich für Geringverdiener wäre, weil ein Karenztag nichts anderes als eine Lohnkürzung ist. Und das kann sich der Besserverdiener also eher leisten als der Geringverdiener. Und dabei ist es ja schon so, dass Krankheit, wenn sie länger dauert, ein finanzielles Risiko ist. Und damit meine ich gar nicht jetzt Selbstständige, die haben dieses Risiko eh stärker zu tragen, wenn sie sich nicht selber versichern. Auch Angestellte rutschen ja auf 70% des Einkommens, wenn sie nach 6 Wochen im Krankengeldbezug sind. Also Krankheit hat eh vom finanziellen Risiko her auch eine Armutskomponente. Und wenn man diesen Karenztag noch einbaut, dann wird diese Schieflage, dass Krankheit für Arme ein größeres Risiko ist als für Bessergestellte, das wird natürlich größer.
Du hast gerade eben schon gesagt, im Zuge der Corona-Pandemie hat es möglicherweise ein Umdenken gegeben, dass es einfach weniger schick ist, sich krank zur Arbeit zu schleppen, weil das Risiko, andere anzustecken, eben auch mit einbezogen wird in die Kalkulation. Jasmin Fahimi, wir haben sie schon gehört, die DGB-Vorsitzende, sagt ja, Krankmeldungen seien überhaupt nicht das Problem. Die Probleme der deutschen Wirtschaft liegen ganz woanders.
Wir haben umgekehrt eher das Problem, dass wir übermäßige Überlastungen haben, auch durch massenhafte Personalmangel in vielen Branchen. Und dass viele Menschen eben viel zu oft krank zur Arbeit gehen und das verursacht große Folgekosten. Darum sollte man sich kümmern.
Hat Jasmin Fahimi damit einen Punkt?
Ja, ich glaube, den hat sie. Das finde ich unstrittig. Und der andere Punkt ist ja, wenn Arbeitgeber wirklich jemanden oder ganze Personengruppen im Verdacht haben, blau zu machen, das ist ja nicht so, als gäbe es sowas nicht auf der Welt, dann müssen sie aber da ansetzen, ja, bei den Möglichkeiten, die das Arbeitsrecht ihnen bietet. Und da gibt es ja Möglichkeiten. Und der Ansatzpunkt kann dann nicht einfach sein, unterschiedslos jeden, der sich krank meldet, unter Generalverdacht zu stellen.
Ein anderer Vorschlag wäre, hat die FDP ja auch schon gefordert, die telefonischen Krankschreibungen eingeführt während Corona, um eben Arztpraxen zu entlasten, wieder abzuschaffen. Die Idee hört man jetzt gar nicht mehr. Was ist damit? Wird das nicht mehr diskutiert?
Ja, ich denke, es ist immer etwas lustig, wenn so ein Vorstoß von genau den Menschen kommt, die sonst immer sehr für Bürokratieabbau sind. Und es ist ja so, die Hausärzte sehen das ganz als ganz erhebliche Entlastung und auch als Beitrag zum Infektionsschutz. Und ich denke, weil sie das so deutlich gemacht haben, wird vielleicht auch das Thema telefonische Krankschreibung im Moment ein bisschen kürzer gefahren zugunsten dieses Punktes des Karenztages.
Ja.
Und übrigens, was die Bürokratie angeht, ist auch so ein Karenztag in Personalbuchhaltungen. Das abzurechnen, inklusive jeweils angepasster Steuerabzüge und angepasster Beiträge zur Sozialversicherung, also unbürokratisch ist es nicht.
Kann man das nicht relativ einfach lösen in Zeiten, in denen irgendwann mal auch die Digitalisierung hier in Deutschland Einzug halten sollte?
Ja, bei Siemens wird man das einfach hinkriegen, beim Handwerksbetrieb mit 15 Angestellten unter Umständen nicht.
Logisch. Wo wir nochmal bei den Hausärzten sind, das ist natürlich für die eine Entlastung, das leuchtet mir ein. Andererseits kenne ich aber schon Hausärzte, die sagen ganz klar, sie schreiben dadurch, durch diese telefonischen Krankschreibungen, mehr Leute krank und haben B auch das Gefühl, dass ihnen ein bestimmter Prozentsatz auf der Nase rumtanzt. Ist ja auch irgendwie logisch. Ich meine, die Schwelle, einfach zu sagen, okay, wenn ich blau machen will, ohne dass ich Leuten was zu unterstellen möchte, aber jeder kennt ja die Situation, wo es einem eigentlich gar nicht passt zu arbeiten, dass es dann natürlich die Schwelle viel niedriger ist, einen Anruf zu machen, anstatt dann wirklich in der Arztpraxis zu erscheinen und das dann in Physis zu begründen.
Das mag es alles geben.
Ja.
Auf der anderen Seite gibt es auch findige Hausärzte. Ich habe mir von einem erzählen lassen, der lässt sich, also um den Wahrheitsgehalt zu prüfen und den Tag auch wirklich festzumachen, der lässt sich noch immer einen Videoschwenk ins häusliche Umfeld machen. Und da kann man ja auch davon ausgehen, dass Hausärzte ihre Pappenheimer kennen. Und die telefonische Krankschreibung gibt es ja nur bei Patienten, die in der Praxis, so heißt das, bekannt sind.
Ja.
Also ich traue Hausärzten durchaus zu, dass die, wenn die das Gefühl haben, sie werden wirklich übers Ohr gehauen, auch entsprechend reagieren und dann keine Gefälligkeitsatteste ausstellen.
Okay. Das denke ich einfach. Okay. Wie empfindest du die ganze Debatte?
Also für mich ist das eine Zombie-Debatte. Das sind so sozialpolitische Untote, die da aus einer tiefen Gruft hervorgerufen wurden oder werden. Und ich denke, sie werden deshalb aus ihrer Gruft hervorgerufen, weil das so einfach ist. Also früher hätte man gesagt, das ist so stammtischtauglich. Das ist wie bei den angeblich schwarz arbeitenden Bürgergeldempfängern oder den Sanktionen für Bürgergeldempfänger. Statistisch total unerheblich, eine Randerscheinung. Aber irgendwer kennt immer irgendwen, der das angeblich macht, schwarzarbeiten oder blau machen. Das ist so ein, aus dem Grunde auch so ein Aufregerthema. Und das verdrängt so schön, worüber man wirklich in der Sozialpolitik reden sollte, über Probleme bei der Finanzierung zum Beispiel von Krankenversicherung und Pflegeversicherung, über Rente, über Altersarmut. Also da fällt mir sehr viel ein, das wichtiger wäre zu diskutieren als eben die Karenztage für Kranke.
Birgit, danke dir. Und eins hat mir Birgit Becker noch hinterhergerufen, Stichwort Mercedes und der hohe Krankenstand in den deutschen Werken. BMW würde es problemlos hinkriegen. Dort lag der Krankenstand 2023 in Deutschland gerade einmal bei 3,8%, was im Vergleich sehr niedrig sei. Jasper Barnberg war der Redakteur dieser Sendung und ich bin Philipp May. Und der tag@deutschlandfunk.de ist unsere E-Mail-Adresse, wenn Sie Hinweise oder Kritik oder sonstige Anmerkungen haben. Beinahe vergessen, das noch zu erwähnen. Also bis bald.
Wenn ihr Fans seid von der aktuellen Information im Podcast Der Tag, dann interessieren euch wahrscheinlich auch die historischen Hintergründe der Aktualität. Die gibt's bei Der Rest ist Geschichte, unter anderem mit mir, Jörg Biesler, jede Woche neu in der Deutschlandfunk-App.